Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Charlotte Geitsch und Franziska Storch vom Saloon Hamburg, dem Netzwerk für Frauen in der Hamburger Kunstszene. Dieses Netzwerk wurde 2012 von Tina Sauerländer in Berlin gegründet. Seitdem kamen Saloons in Paris, Wien und 2018 auch in Hamburg dazu. Mitglieder sind zum Beispiel Kuratorinnen, Künstlerinnen, Journalistinnen. Sie arbeiten in Galerien, Kunstmuseen oder an Hochschulen. Alle vereint ein Beruf in der Kunstwelt, die ja leider immer noch sehr stark von Männern dominiert wird. Das wollen die Frauen der Saloons ändern, indem sie zum Beispiel gemeinsame Führungen oder Ausstellungen organisieren, sich untereinander austauschen und beruflich weiterhelfen und natürlich ganz aktiv die Diskussion um diesen vorsintflutlichen Zustand vorantreiben und öffentlich machen. Für mich persönlich ist das ein ganz wichtiges und auch spannendes Thema und ich musste mir natürlich auch anhören, dass der Anteil an ausgestellten Künstlerinnen bei Helium Cowboy auch nicht gerade berauschend ist. Das alles hat natürlich viele Ursachen, über die ich mit Franziska und Charlotte gesprochen habe. Helium Talk. Ich will diese Einleitung natürlich nicht abschließen, ohne euch allen noch ein gutes neues Jahr zu wünschen. Das erste Jahr des Helium Talk Podcasts war ja schon ganz aufregend und hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und ich bin wirklich ganz erstaunt, wie sich die Hörerzahlen entwickeln. Dafür schon mal ein fettes Dankeschön. Jetzt in 2019 werde ich noch ein paar Dinge verändern. Sichtbar ist ja schon die neue Marke für Helium Talk. Die hat jetzt einfach mehr mit dem zu tun, wofür ich stehe. Auch versuche ich nun, neue Folgen jeweils am Dienstag zu veröffentlichen. Geht gar nicht so sehr um den Tag, als um die Regelmäßigkeit. Meine Hoffnung ist es, jede Woche herauszukommen und zwar abwechselnd. Eine Woche auf Englisch und die nächste wieder auf Deutsch. Das wird sich vielleicht nicht immer so hundertprozentig realisieren lassen, aber versuchen will ich es trotzdem. Um das alles mitzubekommen, ist es übrigens höchst empfehlenswert, den Helium Talk zu abonnieren. Neben iTunes und Spotify gibt es dafür ja jede Menge guter Apps. Aber gut, das kann ich euch nur empfehlen, denn so bleibt man immer auf dem Laufenden und auch das häppchenweise Anhören wird damit wesentlich einfacher als mit dem Stream über die Website. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der ersten Episode des neuen Jahres mit Charlotte Geitsch und Franziska Storch vom Saloon Hamburg.
Helium Talk.
Saloon Hamburg.
Saloon Hamburg.
Genau, richtig.
Hat aber nichts mit dem Saloon hier bei mir zu tun.
Jein.
Da können wir gleich noch drüber reden.
Können wir uns gerne drüber unterhalten, ja genau.
Sag doch mal, warum ist denn das so?
Haben wir jetzt schon angefangen oder
Wir können jederzeit anfangen, aber wir können auch normal anfangen. Wir können auch,
weil das ist tatsächlich wesentlich auch für das Netzwerk.
Okay.
Weil natürlich assoziiert das mit dem Western Saloon zum einen, aber auch mit dem Salon de Paris, was beides männerdominierte Orte waren.
Mhm.
Und ich habe mich lange gefragt, ob man sagen soll, die erobern wir jetzt oder die besetzen wir jetzt oder die definieren wir um. Ich weiß es nicht genau, aber es ist auf jeden Fall, also die beiden Orte spielen damit rein und haben dann aber tatsächlich auch was damit zu tun, wie unsere Arbeitstreffen ablaufen oder wie unsere Treffen beim Saloon ablaufen.
Okay, wie laufen die ab?
Also es gibt zwei Teile. Der erste Teil ist eben, dass wir an einen Arbeitsort eines Mitglieds gehen. Das kann eine Galerie sein, das kann eine Ausstellung sein, das kann ein Atelier sein. Also je nachdem, was gerade für ein Projekt bei jemandem aktuell ist. Und danach, also das ist quasi der Salonteil.
Mhm.
Und danach gehen wir gemeinsam essen, was trinken und das ist dann eher der Saloonteil.
Okay.
Genau.
Also der Saloonteil ist das Gesellige. Danach.
Ja, ja, genau. Genau. Ja, richtig.
Ihr macht jetzt hier Hamburg, also Saloon ist in Berlin gegründet worden, richtig?
Richtig.
Um 2012 und dann inzwischen in Wien, Paris und Hamburg. Das klingt ja auch ganz gut, ne? Berlin, Wien, Paris, Hamburg.
Ja.
Ihr müsst noch über den Kontinent irgendwie, ne? Hinaus, oder? Ist das geplant, dass man auch mal auf einem anderen Kontinent präsent ist?
Es entstehen schrittweise mehr und mehr Saloons, auch in anderen Städten, zunächst noch in Europa, aber ich denke, bei den globalen Verhältnissen heutzutage ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis andere Kontinente dann auch irgendwann Thema sind.
Wie ist das zu Hamburg gekommen?
Da bin ich die Schlüsselfigur.
Okay. Ja, erzähl doch
mal. Franziska darf gerne, ja.
Ich habe vorher in Berlin gewohnt und war dort auch Mitglied im Saloon und bin dann 2016 nach Hamburg gezogen aus beruflichen Gründen und habe dann zu der Gründerin vom Saloon gesagt, hey, alles gut gelaufen, ich habe jetzt einen coolen Job in Hamburg und so, aber das heißt leider, dass ich aus Berlin wegziehe und ja, dann muss ich dem Saloon wohl Tschüss sagen oder vielleicht selber einen gründen in Hamburg. Und zu dem Zeitpunkt war das noch gar nicht im Gespräch, dass es woanders auch Salons geben sollte. Und im Jahr drauf hat sich dann Tina nochmal bei mir gemeldet.
Mhm. Tina ist die Gründerin.
Tina Sauerländer, genau. Und hat gesagt, ja, Franziska, du meintest doch auf dem Sommerfest, du hättest Lust, mal einen Salon zu gründen. Wie sieht's denn aus? Wie ist denn aktuell die Lage bei dir? Hast du Lust, in Hamburg was zu starten? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, Mensch, okay. ich mache eben noch meinen einen Job hier zu Ende und dann kümmere ich mich darum. Und so ist das quasi in die Wege gekommen.
Das ist ehrenamtlich und nebenberuflich, ne?
Genau, also, richtig.
Ihr müsst alle noch Geld verdienen, ne?
So ja, ist das.
Ja. Richtig. Ja. Also habe ich mir gedacht, jetzt im Herbst fängt so langsam an, Herbst 2017, dass ich mich so ein bisschen darauf vorbereiten kann. Wie könnte das aussehen hier in Hamburg, aber eben auch, mit wem könnte ich das zusammen machen? Denn so ein Netzwerk zu organisieren ist tatsächlich eine Menge Aufwand, aber soll ja auch Spaß machen. Und es ist immer besser, in einem Team zusammen zu sein, um dann im Prinzip auch zu gucken, wie man Ideen entwickelt, auch zu schauen, wen man in das Netzwerk mit reinholt und so weiter. Und dafür habe ich Ausschau gehalten nach einer potenziellen Partnerin. Und dann bin ich auf Charlotte gestoßen. Und da war mir relativ schnell klar, dass das wird was.
Ganz kurz zu eurem Hintergrund, was macht ihr beruflich?
Also ich bin hauptsächlich aktuell damit beschäftigt, durch meinen Brotshop mich zu finanzieren. Mhm. Meine Idee ist, nachdem das in der institutionellen Anbindung noch nicht ganz so funktioniert hat mit der Kunstgeschichte, mich selbstständig zu machen.
Also du hast Kunstgeschichte studiert?
Ich habe Kunstgeschichte studiert, genau. Und interessiere mich für zeitgenössische Kunst, bin gerne mit Künstlerinnen und Künstlern im Austausch, unterhalte mich gerne mit denen. Okay. Genau. Und so, das ist irgendwie die Perspektive dann eben über Artist-Talks, Texte, vielleicht auch irgendwann in Richtung Kuratieren und so weiterzugehen.
Genau. Und du hattest
selbstständig.
Dieser Branche einen Job zu finden, die müssen wir uns alle selber schaffen. Und du arbeitest auch im Kunstbereich dann?
Ich habe auch Kunstgeschichte studiert, beziehungsweise ursprünglich Kunst und Mathematik für gymnasiales Lehramt und dann in Kunstgeschichte promoviert in Berlin und haben Volontariat hier in Hamburg gemacht und bin jetzt quasi auch freiberuflich unterwegs, vor allem auch im Bereich Kunstvermittlung, aber auch viel im Bereich zeitgenössische Kunst. Mhm. Und da lag es dann irgendwie ganz gut nahe, dass wir uns irgendwie auf einer bestimmten Ebene getroffen haben, Charlotte und ich, dass wir gesagt haben, okay, uns interessieren ähnliche künstlerische Position, wir reagieren auf ähnliche Sachen und uns ist es irgendwie wichtig, mit den Künstlern Austausch zu haben, aber eben auch darüber hinaus einen Kontakt zu verschiedenen Galerien oder Institutionen herzustellen und so. Und das ist eben genau diese Gelenkschnittstelle, die wir mit dem Salon versuchen auszufüllen. Also kein reines Künstlerinnen- oder Kunsthistorikerinnen-Netzwerk, sondern über diese verschiedenen Ebenen hinaus.
In Hamburg gibt es ja erst eigentlich, also dieses Jahr erst, ne? Also seit 2018. Und ich habe vorhin mal auf eurer Website geguckt. Für mich liest sich da stehen die Mitglieder ja drauf. Liest sich das ja schon so ein bisschen wie so ein Who's Who der Hamburger Kunstszene. Mhm. Also eine Menge tolle Galeristinnen und drauf. Man kennt sich ja nun auch in der Stadt, also auch wenn die Stadt so groß ist, ist man sich ja oft schon mal über den Weg gelaufen. Aber das ist ja schon mal ganz erstaunlich, dass man da relativ kurzer Zeit so viele. Also immer, also es sind ja auch aktive, also Akteure bekommt. Im Prinzip könnt ihr mit dem Netzwerk schon zwei Jahresprogramme füllen, wenn ihr nur euch da drin bewegt. Ne?
Ja.
Ist wahrscheinlich nicht der Sinn des Ganzen, sondern es geht ja auch darum, dass ihr irgendwo anders mal andere Grenzen aufbricht. Das ist mit Sicherheit DHL. Das ist die Post.
Wie dreht sich das immer weg?
Was aus England. Mal sehen.
Weihnachtsbox.
Vielleicht schneide ich das, aber vielleicht passt es auch einfach drin. Es hat dann ja was Doofes, wenn ich gesagt habe, ich weg.
dann lässt es wahrscheinlich drin, oder?
Ja, dann lässt es drin. Wo haben wir stehen geblieben?
das Who is Who.
Ja, ihr habt eine gute Auswahl an Mitgliedern jetzt schon. Wie gewinnt ihr überhaupt Mitglieder dazu?
Auf mehreren Wegen. Also am Start war es natürlich, dass Franziska und ich uns zusammengesetzt haben und überlegt haben, wen kennen wir, wer ist sinnvoll, auch als Multiplikator oder als interessante Ansprechpartnerin. Mhm. Und dann ging es relativ schnell, dass unsere Mitglieder jemanden empfohlen haben. Mhm. Und jetzt ist es soweit, dass wir, da wir auch auf Social Media relativ präsent sind, dass wir zum Teil auch angeschrieben werden von Frauen, die sagen, ja, ich folge euch auf Instagram, können wir uns mal treffen. Und wir beide haben für uns entschieden, dass wir immer, bevor wir ein Mitglied aufnehmen, die Frauen persönlich treffen, mhm. uns mit denen unterhalten, Erwartungen abgleichen, vielleicht auch gucken, verstehen wir die Kunst, kommen wir mit der Kunst zurecht? Mhm. Dann in der Regel, gehen wir die dann an den Arbeitsorten besuchen. Und das ist natürlich super spannend, weil wir dadurch regelmäßig in Ateliers einfach auch kommen. Mhm. Und dann, wenn wir beide die Frau sympathisch finden, wenn wir irgendwie mit der Arbeit zurechtkommen, das verstehen, dann werden die bei uns Mitglied. So ist das in Hamburg. Das ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, je nach Stadt.
Gut, ich denke mal, wie bei vielen anderen Dingen, ist es natürlich auch bei euch eine persönliche Sache, ne? Also
natürlich, ja.
So ein Netzwerk macht sich ja, hat ja viel mit den Leuten zu tun, die es dann letztendlich auch aufbauen und machen.
Also wenn wir unterwegs sind, ja. Franziska und ich, oder
ich
auch wenn wir...
Ich werde gerade fotografiert mit einem riesengroßen Tablet.
Ja, genau.
Da muss ich den Bauch einziehen. Das ist
noch. Dann machen wir immer Fotos.
Mhm, sehr schön.
Genau, und das geht dann auch auf unseren Instagram-Account. Das ist quasi so unser Live-Account, was wir eben unternehmen. Mhm. Und auf Facebook sind wir eher so ein bisschen statisch. Da posten wir alles, was an Projekten, was unsere Mitglieder oder wir selber eben veranstalten, innerhalb und außerhalb von Hamburg eben, um da eine Sichtbarkeit auch einfach zu schaffen. Genau.
Ja, also das funktioniert wahrscheinlich auch besser bei Instagram heutzutage als bei Facebook. Ne?
Ja, wobei ich glaube schon, dass einige auch das so ein bisschen bei Facebook nutzen, um zu sehen, was gerade so an Ausstellungen. Natürlich, das ist klar, limitiert und quasi auf unser Netzwerk jetzt erstmal beschränkt oder bleibt es auch, aber man hat eine gewisse Auswahl schon und jetzt gerade so im September oder so, da hätte man ja quasi an jedem Abend irgendwo sein können, wo irgendjemand von uns dabei ist oder dabei war.
Genau. Also Facebook funktioniert für uns definitiv anders als Instagram, weil wir Facebook eher nutzen als eine Art Vorschau. Wir posten im Prinzip, was kommen wird. Mhm. Und Instagram nutzen wir als sogenanntes Live-Tool, also dokumentieren quasi die Dinge, wo wir wirklich gewesen sind. Mhm. Insofern sind das schon zwei unterschiedliche Sachen für uns und ich glaube, das verstehen auch die entsprechenden Nutzer so. Und wir haben intern für die Mitglieder halt nochmal ein Newsletter, wo wir die Aktivitäten, in die einzelne Mitglieder eingebunden sind, auch nochmal posten. Also der kommt monatlich raus und wir sammeln quasi Informationen im Vormonat ein und schicken das dann sortiert an die Mitglieder raus, damit die eben auch sehen können. Zum Beispiel haben wir auch Mitglieder, die nicht auf Facebook unterwegs sind, was im nächsten Monat vielleicht interessant sein könnte.
Ja. Und das ist finanziert sich dann über Beiträge, Mitgliedsbeiträge oder?
Nein, das ist kostenfrei. So. Das ist ehrenamtliche Freizeit, weil wir daran Spaß haben.
Das heißt, wenn ihr im Salon seid, müssen alle ihre Getränke selber zahlen.
Richtig,
so ist das.
Ja, okay. Gut, das heißt, also 2012 hat Tanja, sag mal kurz den Nachnamen.
Nee, Tina Sauerländer.
Tino, Sauerländer, so, genau. Siehst du, das eine, was ich mir nicht aufgeschrieben habe. hat gesagt, sie macht das jetzt auf und da hat sie eine Notwendigkeit drin gesehen, dass man Frauen in so einem Netzwerk quasi, keine Ahnung, den Zugang erleichtert oder die Zusammenarbeit erleichtert. Ist das eine Motivation, die ihr in der Kunst als oder einen Hintergrund, den ihr in der Kunst als besonders wichtig anseht? Oder besteht da Bedarf?
Also wahrscheinlich besteht da schon Bedarf, sonst würden wir nicht so schnell wachsen. Also wir haben scheinbar tatsächlich eine Art Lücke gefunden. Mhm. Und auch in Berlin gibt es wohl eine hohe Nachfrage, denn das Netzwerk ist da ebenfalls sehr schnell gewachsen. Die sind ja jetzt bei gut 250 Mitgliedern.
Okay.
Und da ist es deutlich schwieriger, in das Netzwerk überhaupt noch reinzukommen.
Mhm.
Eine Aussage von Tina, die da, glaube ich, ganz gut reinpasst, ist, dass sie sagt, Männer unterstützen Männer, Frauen unterstützen Männer, aber wer unterstützt eigentlich Frauen? Das ist tatsächlich nicht so einfach, wer mit wem gut zusammenarbeiten kann und wer wen auf dem Schirm hat, wen kennt und wen wirklich unterstützt. Und ich meine, dass diese Netzwerkstruktur im Prinzip hilft, da mehr und mehr Experten auf verschiedenen Bereichen einfach zu kennen und dadurch sich auch viel einfacher gegenseitig unterstützen zu können. Die Hemmschwellen so ein bisschen zu mindern, mal an jemanden ranzutreten mit einer Frage, den man vielleicht doch noch nicht persönlich so gut kennt. Aber wenn man halt das gemeinsame Netzwerk hat, dadurch im Prinzip einfacher ansprechbar zu sein.
Also ihr macht Veranstaltungen dann halt, also wenn ihr Veranstaltungen macht, macht ihr dann, geht ihr dann, besucht ihr dann ausschließlich Ausstellungen und Ateliers von anderen Frauen oder geht es auch nur darum, dass ihr vielleicht die dass ihr die zusammenzieht und vielleicht einen anderen Blick auf den, auf die Ausstellung oder auf die Kunst werft?
Nee, also es geht erstmal darum, dass man sich untereinander kennenlernt. Also das haben wir auch immer wieder gemerkt. So, ich kenne jemanden, Franziska kennt jemanden, und aber wir kennen jeweils die Person nicht. Das heißt, erstmal muss der Schritt geschaffen werden, dass wir uns erstmal alle kennenlernen. Ja, klar. Und dass man quasi auch so wie so ein kleines geografisches Netzwerk nochmal über Hamburg legt und plötzlich feststellt, ah ja, da ist ja noch ein Atelierhaus, von dem wusste ich ja gar nicht so. Das ist so das Erste. Und dann, wenn wir diese Treffen haben, dann geht es immer eben erstmal um dieses eine Mitglied, das sich vorstellt, damit man weiß, welche Schwerpunkte beschäftigt die Künstlerin oder die Galeristin oder so. Und vielleicht auch, dass sie Schwierigkeiten erwähnt, dass man vielleicht da auch in Austausch gehen kann und sagen kann, Mensch, ich als andere Galeristin habe ähnliche Probleme und habe das so und so gelöst oder vielleicht auch ganz auf ganz anderer Ebene, dass man Fragen stellen kann. Und das nächste ist dann, dass man nach außen sichtbar wird, vielleicht auch als größere Masse. Also als eine Frau oder als ein Mensch nach außen sich zu präsentieren, ist schwieriger, als wenn man einfach auch ein Netzwerk hinter sich hat, wo man weiß irgendwie, man kann auch, wenn man Fragen hat, eben auf die zurückgreifen, aber eben auch, wenn man ein Programm zusammenstellen möchte für eine Veranstaltung, wie auch immer geartet die sein ist, sollte, dass man auch da wieder auf Expertinnen zurückgreifen kann und sagen kann, Mensch, ja, ich habe doch letztens da, als wir nach dem arbeitsintensiveren Teil dann am Tisch gemeinsam saßen und einen Tee oder ein Bier getrunken haben, mit der und der gesprochen und die hatte ja das und das gemacht. Ja, Mensch, vielleicht kann ich ja mit der zusammenarbeiten, so. Ja. Und es ging tatsächlich relativ schnell, dass uns schon einige Mitglieder rückgemeldet haben, ja, ich habe die und die kennengelernt und jetzt war ich da und da mit dem und dem so. Also es hat direkt auch gezündet und auch was Franziska gesagt hat, wir haben so ein bisschen so ein Wespennest gestochen. Also es kam ganz schnell die Rückmeldung so, das hat gefehlt irgendwie. Es ist total schön, dass man jetzt irgendwie sich kennenlernt und dann nochmal so eine andere Perspektive vielleicht auch bekommt, weil man halt eben ein Geschlecht hat. Das kam relativ zügig und wie gesagt auch die Rückmeldung, dass Leute uns anschreiben von außen, die wir nicht über Ecken kennen. So, das scheint da Bedarf gewesen zu sein oder immer noch.
Ja, ich glaube, das glaube ich natürlich schon. Ich meine, ich bin ja auch eine Weile in der Kunst unterwegs und wir haben natürlich oft auch immer das Thema, dass in unseren Ausstellungen halt immer ein ganz klarer Männerüberhang ist. Dass dann aber auf die Ausstellungen, in denen das anders ist, gezielt kuratiert oder zusammengestellt werden, dass man versucht, Frauen da reinzubringen. Das ist ja nun auch nicht der richtige Weg. Wir wissen natürlich auch klar, also für mich ist relativ klar, woran das in der Kunst und in vielen anderen Bereichen auch liegt. Gerade in der Kunst.
Woran?
Okay, gut. In der Kunst ist für mich ein Zusammenspiel von großen Egos. Ganz egal, ob der Künstler filigran oder leise oder im Verborgenen arbeitet, es sind meistens immer große Egos, die sich da treffen. Zumindest im Endeffekt auf der Bühne, wo dann auch natürlich Geschäft damit betrieben wird. Das heißt, es gibt auch mehrere, also es gibt für mich ist immer so ein Dreieck. Der Sammler hat ein großes Ego, der Galerist hat ein großes Ego, der Künstler oder die Künstlerin haben ein großes Ego. Das ist ein Bereich, in dem sich Männer von Natur aus schon mal leichter durchsetzen können, weil sie erstmal lauter, wie gesagt, hat alles nichts mit der Qualität zu tun, aber weil sie erstmal lauter sind. Und das sieht man und so eine ganz andere Präsenz aufbringen, das zieht sich nicht nur für mich nicht nur in, wenn man die auf die Leute tatsächlich trifft, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber dieses ganze Internet hat dazu gebracht, dass jeder auch mehr sein kann, als er will. Und ich finde, dass wenn man Instagram-Profile, wenn man die mal von Männern und Frauen vergleicht, dass da eine ganz andere Herangehensweise in der Präsentation ist bei den Männern. Und dann fällt man halt mehr auf. Und da es ja letztendlich auch ein Geschäft ist, in dem es um Profite geht und in dem es um Geld geht und darum geht, dass man grundsätzlich erstmal sich ernährt und alle anderen, die mit zu tun haben, ist natürlich der Galerist versucht, den Künstler zu nehmen, der vielleicht dann doch mehr Follower, mehr Bekanntheit, mehr Popularität hat. Und wenn man sich mal ein ganz gutes Beispiel aus der aktuellen Zeit ansieht, eigentlich mein Lieblingsbeispiel, was das perfekt belegt, das ist, dass wir bei den Frühjahrsauktionen, Herbstauktionen bei Sotheby's, ja diese Aktion von Banksy hatten, der alles in den Schatten gestellt hat, was sonst passiert ist. Und wir hatten da eine weibliche Künstlerin tatsächlich mal den höchsten Auktionserlös erzielt, was aber dann also Jenny Saville, was aber keiner mehr dann so wirklich auf der Uhr hatte, sondern Banksy hat da eine Aktion gemacht. Alle haben nur darauf geguckt. Es ist eine Auktion, die kann man bewerten, wie man will. Ich finde sie nach wie vor nicht gut. Oder im Nachhinein finde ich sie vor allem nicht gut. Aber vor allen Dingen hat man damit einer Frau schon wieder das Rampenlicht gestohlen. Also Mann mit 2 N. Und das ist für mich ein ganz klares, ganz einfaches Beispiel, wo die Lautstärke entscheidend ist. Und dieses... Und das erlebe ich in der Kunst halt ganz, ganz oft.
Aber ist das nicht medial gewesen? Also wer macht dann die Nachrichten? Also ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Es wurde Bericht erstattet und es wurde über beides Bericht erstattet, aber eines wurde halt lauter.
Ja, aber das kippte ja tatsächlich im Nachhinein ein bisschen, denn genau das, was ich gerade erzählt habe, die New York Times oder so, hat dann am nächsten Tag darauf hingewiesen, genau diesen... Das fällt mir erstmal nicht so auf, weil klar, alle schreiben darüber, ne?
Ja, genau. Aber dann ist die Frage, also geht es dann weiter? Muss ich dann fragen, wer macht die Nachrichten? Also ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Oder welche Perspektiven? Und auch das mit dem Lauter, also ist es wirklich naturgegeben oder hat das nicht mit gewissen Statuspositionen, die uns anerzogen wurden, in denen wir kulturell aufgewachsen sind und in denen wir uns vielleicht auch kommunikativ versuchen durchzuwinden als Frau, und werden uns nicht auch gewisse Attribute, die einem Mann als positiv angedichtet werden, nämlich Lautstärke, wird das nicht uns quasi ins Negative umgekehrt und gesagt irgendwie, die ist zickig oder, also
ja, also ich denke, das steckt da genauso drin, aber es hat natürlich auch viel so wie überall auch damit zu tun, wo sitzen die Entscheider und wer ist der Entscheider in der Redaktion? Ist es vielleicht tatsächlich eine Frau, die Berichterstatterin, aber der Chefredakteur, der Feuilleton-Chef, hat was anderes gesagt. Wenn man überlegt, dass es kaum Frauen an den Spitzen der Kunstvereine gibt. Bettina Steinbrücke, die wir auch schon mal hier im Gespräch hatten, die erste 2018, ne? Also muss man überlegen, die erste und jetzt nicht mehr einzige, ich glaube jetzt noch eine zweite Frau irgendwo in einem Kunstverein Chefin geworden, Direktorin geworden, aber da werden die Entscheidungen ja auch anders getroffen. So. Und ich denke, das sind halt viele Faktoren, die da reinspielen. Aber wie zurück zu euch.
Nur weil eine Frau an der Spitze sitzt eines Kunstvereins, heißt noch lange nicht, dass es dort sogenannte Balanced-Ausstellungen gibt. Also das ist genau dieser Punkt. Egal, ob ein Mann oder eine Frau an der Spitze sitzt, es liegt an der jeweiligen Einzelperson, einen Aufmerksamkeitsfaktor zu haben und nicht nur zu gucken, wer ist besonders laut und hüpft dadurch in mein Aufmerksamkeitsfeld, sondern bewusst zu gucken, welches Thema interessiert mich und wen kann ich dafür finden. Und nur weil jemand sofort in mein Aufmerksamkeitsfeld springt, heißt das noch lange nicht, dass es wirklich die Position ist, die ich brauche für eine bestimmte Ausstellung, sondern manchmal lohnt es sich eben, mal zu gucken, was vielleicht in der zweiten Reihe noch los ist, hinter den Schreihälsen. Und das ist halt die Frage, ist es immer noch wichtig, einfach nur laut zu sein, reicht das aus? Und ich weiß nicht, ob das der Fall ist, aber...
Aber ist es denn wichtig, dass eine Ausstellung balanced ist? Also kann man das, gibt's da, kann man da irgendwie einen Maßstab anlegen? Kann man sagen, da muss, also, ne, das ist ja auch eine Schwierigkeit, mit der man sich in dieser Arbeit ständig auseinandersetzen muss, wenn man Ausstellungen kuratiert oder sowas. Ich denke in der Regel, wenn ich hier Ausstellungen kuratiere, erstmal in dem Thema. Mhm. Oder ich sehe Künstler, die ich gerne zeigen möchte, oder Positionen, die vertreten, die ich spannend finde. Es ist manchmal auch unglaublich schwierig, tatsächlich. eine Frau für eine Ausstellung zu bekommen. Zum Beispiel habe ich vor Jahren schon mal versucht, Aaron M. Riley zu bekommen. Aber weil es so wenige gibt, auf die der ganze Fokus gerichtet ist, ist die Baala, die würde super gerne in Deutschland zeigen, die würde auch super gerne mit uns, das würde auch hervorragend passen. Aber sie ist natürlich auch so eine Vorzeigekünstlerin jetzt und man kann sie eigentlich gar nicht mehr einladen. So, dieses Thema Haken dran. Da kommen wir nicht mehr ran als Galerie, die auszustellen. Das heißt, manchmal ist es natürlich auch immer schwierig, das hinzubekommen. Und
welche Preise erzielt sie so gegenüber ihren männlichen Kollegen?
Ich glaube, in dem Segment, in dem sie ist, ist der Vergleich relativ schwierig. Ich kenne ihre Preise auch nicht. Ich weiß, dass sie inzwischen relativ teuer ist. Aber das ist sicherlich in der Kunst auch ein Thema, dass unterschiedliche Preise genommen werden. Aber das kann ich in ihrem Fall jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, dadurch, dass sie so sehr selbstständig und auch sehr selbstbewusst oder sehr, sehr eigen ist in dem, was sie macht, also die Knüpfteppiche mit Selfies und iPhone-Screens und sehr riesengroß, dass sie vom Handwerklichen allein schon mal unterscheidet sie sich sehr und die Arbeiten brauchen sehr lange und ich glaube, dass die Galerien, die sie vertreten, inzwischen auch sehr ordentliche Preise aufrufen bei ihr. Aber ob es da einen Vergleich gibt, das ist ja eh ein schwieriges Thema, Preise, also oder ein ganz anderes Thema. Aber klar, das sind natürlich Dinge, über die man so nicht nachdenkt.
Ich frage das halt auch ganz provokant deshalb, weil es ja immer die Behauptung gibt, dass quasi Frauen, die genauso etabliert sind wie ihre männlichen Kollegen auf dem Markt, trotzdem deutlich niedrigere Preise hätten. Da habe ich dieses Jahr bei 2 Rundgängen eine ganz interessante Beobachtung gemacht. Mhm. Rundgänge an den Hochschulen geben ja immer die Möglichkeit, mal zu gucken, was so die potenziell nächste Generation so tut und was es da Interessantes gibt. Und in Nürnberg bin ich da auf einen jungen Bildhauer Studenten aufmerksam geworden, der ganz interessante kleine Kärtchen angefertigt hat, die so ein bisschen wie so eine Sternenkarte sind aus Holzfurnier und in der Größe von einer ID. Und die hat er angelegt als Serie und die konnte man bei ihm kaufen und er hat den ganz konkreten Preis. Mhm. Und zwar den Preis, den man normalerweise für einen Personalausweis bezahlt. Mhm. Und dann bin ich gestoßen auf eine junge Bildhauerin, die Sonnenmilchflaschen individualisiert hat und zwar mit Fotos, die sie genommen hat von Instagram von Herrn Söder und die versehen hat mit so ja sehr provokanten Beschriftungen, also die südliche Sonne, Schutz vor der südlichen Sonne und so weiter und so fort. Und die war völlig überrascht, dass es Interesse daran gibt und hatte sich überhaupt keinen Preis dafür überlegt und war eher dazu bereit, die Dinger zu verschenken. Mhm. Und dann waren wir gemeinsam, Charlotte und ich, an der HFBK bei der Absolventenausstellung und unter dem Dach im Malereibereich sind wir auf einen Abschlussstudenten gestoßen, der dort sehr großflächige, scheinbar weiße Gemälde präsentiert hat, wo aber noch was drunter lag, was so ein bisschen durchgeschimmert hat. Und wir haben den angesprochen und der sagte, ja, er hätte alle Arbeiten schon verkauft und zu sehr guten Preisen. Mhm. Definitiv hat er sehr hoch gepokert und das auch hingekriegt. Und dann waren wir an einer anderen Stelle in der HFBK und bei einer jungen Künstlerin, auch Absolventin. Da waren wir das Jahr davor schon mal auf die Arbeiten aufmerksam geworden, mit ganz tollen Zeichnungen, viel Humor, also echt witzige Blätter. und haben sie gefragt, was sie denn für ihre Arbeiten nehmen würde. Und da hatte sie sich auch keine Gedanken drüber gemacht und hat dann nach kurzem Stottern quasi gesagt, ja, vielleicht 50 Euro das Blatt. Mhm. Ja, also die Frage ist auch zu wissen, welchen Wert man hat, sich Gedanken darüber zu machen, selbstbewusst aufzutreten. Und das sind tatsächlich Sachen auch, die sich dann widerspiegeln darin, dass man sagt, auch in der Wirtschaft gibt es Preisunterschiede für männliche und weibliche Kollegen. Und weil eben die Männer häufiger zu ihren Chefs gehen und einfordern und sagen, hier, den Gewinn, den du dieses Jahr gemacht hast, also mit meinem Projekt auf jeden Fall ein großer Anteil da dran und ich hätte gerne was vom Kuchen. Und das ist halt wieder dieses Thema, gehört das zu diesem Bereich Lautstärke dazu, sich darüber Gedanken zu machen oder nicht? Und gibt es vielleicht andere Wege, sich darüber Gedanken zu machen und das dann auch wirklich durchzusetzen? Und solche Sachen können wir zum Beispiel auch in dem Netzwerk besprechen bei solchen Treffen und können uns darüber austauschen und uns gegenseitig bestärken, gewisse Preise einfach zu nehmen, uns gegenseitig auch abzusprechen, was nimmst du für das und das und so weiter, um zu gucken, dass man sich auf keinen Fall unter seinem Wert verkauft.
Ja, aber das streift natürlich auch ein größeres Thema, nämlich, dass man eigentlich, wenn man ein Student ist, schon mal erstmal gar keinen Preis haben sollte, dürfte. Und dass es an den Hochschulen überhaupt gar keine Aufklärung über den späteren Markt gibt. Wie kann denn ein Absolvent einer Universität überhaupt hingehen und sagen, das kosten die Bilder, ohne dass er schon bereits bei einer Galerie ist oder ausgestellt wird und Preise hat? Weil das ist aber natürlich auch so ein bisschen so ein Zeichen der heutigen Zeit, dass man immer versucht, denkt, man kriegt immer alles mit und alle wissen, der Galerist kriegt 50% und alle wissen angeblich immer alles und dann guckt man auf die Preise und sagt, meine Bilder sind immer genauso viel wert. Also ich spreche auch mit anderen Künstlern über Preise. Man spricht die auch ein bisschen ab, dass die irgendwo in einer Relation, in einer Balance zueinander stehen. Aber letzten Endes müsste man da früher ansetzen, wird aber nicht früher angesetzt. Das heißt, in dem Moment würde ich sagen, passt das ja eigentlich sehr gut zu meiner Annahme, dass Lautstärke da durchaus entscheidend ist, weil dieser Künstler, also junge Mann sich einfach hingestellt hat und gesagt hat, das mache ich so, das will ich so, das kann ich machen. Und vielleicht der Gedankengang bei... Vielleicht ist es tatsächlich auch was Inhaltliches, ne? Also vielleicht kommt bei einer Frau das Inhaltliche in der Kunst auch hat vielleicht dann doch ein bisschen Vorrang über dem, was wie die Wahrnehmung ist und wie es auf dem Markt platziert wird. Das kann natürlich auch sein, dass man also wenn man als Künstler, also ich weiß sowieso nicht, warum man der HVK-Jahresausstellung über Preise nachdenkt, aber wenn man als Künstler also die meisten Künstler oder viele Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, wenn man mit denen zum ersten Mal zusammenarbeitet oder die ersten Male zusammenarbeitet, dann haben die ja noch gar keinen Preis. Und dann ist das immer ein Punkt, wo man, also gerade wenn man mit jungen Künstlern arbeitet, wo setzen wir eigentlich an? Heutzutage wird dieser Schritt ganz oft übersprungen. Ich war neulich auch bei einer Gruppenausstellung. Da fand ich die Arbeiten von einer Künstlerin, die ich sehr mag, die ich sehr schätze, sehr stark. Die waren aber alle noch da und auch, vielleicht sind sie jetzt verkauft, aber trotzdem alle noch da, weil es war zu teuer. So, aber das war so ein allgemeiner Trend, dass man da nicht mehr auf die Beratung Wert legt und was passiert einfach, sondern dass man heutzutage auch junge Künstler nach der ersten Ausstellung oder vor der ersten Ausstellung kommen und sagen, das sind meine Preise, das will ich dafür haben. Und wenn man sagt, Steuer kommt da noch runter, und das kommt noch runter, dann könnte Sozialkasse muss auch noch bezahlt werden, die dann sagen, das kriege ich nachher raus, das lohnt sich ja gar nicht. Kunst lohnt sich sowieso nie. Das wäre zum Beispiel mal so der Titel dieses wirtschaftlichen Exkurses bei einer Hochschule. Kunst kann sich gar nicht lohnen. So, also nicht für alle, für ganz wenige vielleicht. Und das ist eigentlich schade und umso wichtiger, dass ihr dazu natürlich auch viel arbeitet, ne? Also dass ihr die Künstlerinnen dann auch erreicht. Ich weiß nicht, wie das, ihr habt ja viele Galeristinnen auch dabei. Mhm. Persönlich würde ich jetzt mal sagen, die Galeristinnen, die ich kenne und mit denen ich in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet habe, die waren alle in der Regel genauso selbstbewusst und präsent wie ihre männlichen Kollegen. Auf eine andere Art und Weise sicherlich, aber wenn man sich in dem Zirkus da zurechtfinden will, dann muss man vielleicht so ein paar Sachen auch annehmen und übernehmen. Aber was mir zum Beispiel mit diesem Podcast auffällt, da haben wir das Thema schon wieder. Ich habe schon viele Frauen auch gefragt, Galeristinnen gefragt, hier teilzunehmen. nach der ersten Begeisterung dafür, ja, finde ich super, kommt dann meistens, ich weiß gar nicht, was erzählen soll, bis zu, ich rede eigentlich nicht so gerne. Frage ich männliche Galeristen, dann habe ich 10 Minuten später einen Termin, einen festen. Dann sitzen die quasi schon fast hier. Das ist auch wieder dieser Unterschied. Aber ist ja nicht so, dass Frauen weniger Sendungsbewusstsein haben als Männer, oder?
Ein anderes Sendungsbewusstsein vielleicht.
Ja.
Und die Kommunikation läuft ja einfach anders.
Mhm.
Und das ist was gewesen, worüber wir im Vorfeld auch so ein bisschen gesprochen haben, Charlotte und ich, dass Kommunikation zwischen Männern und Frauen, zwischen Männern und zwischen Frauen einfach anders funktioniert. Und dass es da auch eben manchmal Missverständnisse geben kann.
Mhm.
Und dass das nicht unbedingt immer so einfach ist und dass gerade deswegen es irgendwie ganz wichtig ist, auch mal einen Raum zu haben, wo die Frauen einfach nur untereinander reden, weil wir sehr viel mehr anpassungsfähiger sind, was unsere Kommunikation angeht. Und das nicht unbedingt immer gesund ist.
Also das heißt, also was du im Prinzip sagst, ist, dass wenn ihr in einer Männerrunde sitzt, dann ordnet sich die Frau in der Diskussion eher unter. Und wenn ihr alleine seid, dann nicht.
Nee, das ist so nicht gemeint.
Ich wollte jetzt auch mal provozieren. Ich weiß, ihr seid zu zweit und dünnes Eis, aber ich kann ja auch mal den Mann hier raushängen lassen.
So würde ich das nicht sagen. Es ist häufig so, das sind ja auch immer nur Thesen und Theorien, die aufgrund von irgendwelchen Studien aufgestellt werden, aber man kann das schon auch beobachten, dass in Männerkonversationen es schon eher um Wettkampf geht und zielorientiert ist, schon auch eher ist, dass jemand ausgestochen wird und es geht um das eigene Profilieren. Vielleicht ist da auch dann wieder das Sendungsbewusstsein. Frauen sind da eher so, also, und das führt man dann eben wieder auf diese Statusposition, die halt niedriger ist als der Mann zurück. Die sind eher harmonisierend und versuchen, das auszugleichen und dann auf die Ebene zu kommen, aber halt quasi den Mann nicht zu irritieren, weil dann hat man ja wieder quasi eine negative Rückkopplung eventuell. Also es geht ja auch immer sozusagen dann um den Kosten-Nutzen-Faktor, mit dem man dann kalkuliert. Und das hat man ja nicht, wenn man unter Frauen erstmal ist. Also da fehlt, ja genau, da ist man ja vom Status her gleich. Wir sind dann auf der gleichen Ebene und müssen halt nicht erstmal alles ausbalancieren, um dann irgendwie zum inhaltlichen Thema zu kommen, das wir gerne diskutieren möchten vielleicht auch. Ich glaube schon auch, dass man immer wieder damit konfrontiert ist, dass einem gewisse Stärken eben dann doch auch negativ ausgelegt werden und dass man quasi sich dann häufiger auch in so Rechtfertigungsschleifen befindet und überhaupt gar nicht zu dem Inhalt kommt, über den man gerne reden möchte, über das Thema, über das man gerne sprechen möchte. So, das, ich weiß nicht, ob das eine Erklärung, das ist ein Erklärungsversuch auch für diesen Rückzug von Galeristinnen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte auch so, ja, eine Stunde, gut, wir sind zu zweit, aber was redet man eine Stunde?
Ach, naja, hier findet man natürlich immer Themen. Also das ist ja auch meistens so, dass wenn ich in den Gesprächen hier sitze, dass die eigentlich dann noch nicht vorbei sind, sondern dass man dann zwar aufhört, aber dass es dann eigentlich noch irgendwie auch weitergehen kann und weitergeht. Ich kann ja auch nur hoffen darauf, dass es in so einer Runde dann auch so Anregungen gibt. Also ich finde zum Beispiel diese ganze Preisdiskussion finde ich super spannend. Eigentlich ein Thema für sich, wo ihr natürlich auch, und ich weiß nicht, ob das so in euer Konzept passt, aber ich habe das früher mal gemacht, aber ich bin da grandios gescheitert, weil ich war ja eine kommerzielle Galerie, obwohl wir am Anfang, was da kommerziell dran war, weiß ich nicht. Ich wollte ja immer gerne, als wir in der HFPK gesagt haben, hier kommen so viele Künstler zu mir, die haben alle keine Ahnung, kann ich nicht einfach mal bei euch vorbeikommen, einmal pro Semester und dann erzähle ich mal 2 Stunden, wie das so aussieht da draußen. Ich will da nichts von. Ich will auch die Künstler alle nicht. So, also ich gehe jetzt nicht hin, um irgendwelche Künstler abzugreifen. So. Ihr kommt ja vielleicht noch aus einer ganz anderen Position, wo man euch vielleicht zuhört. Vielleicht ist das ja auch mal sowas, wo man sagt, so, ihr sprecht mal die Hochschulen an und geht da mal hin und macht da mal eine Vorlesung zu den Themen, die ihr ganz klar beziffern könnt, die anders sind.
Ja, aber das fängt tatsächlich schon bei uns selbst an. Also wenn ich mir halt mein wunderbares, hochintellektuelles Kunstgeschichtsstudium anschaue, dann habe ich mich mit ganz fantastischen Inhalten beschäftigt, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben. Aber es gibt kein an die Hand nehmen, kein Kurs, kein nichts zu dem, wie arbeite ich selbstständig, wie mache ich meine eigenen Preise auch. Und ich meine, es bleibt der geringste Teil an der Uni, es geht ein ganz kleiner Teil in Institutionen, wo das festgelegt ist, und der Rest irgendwie schwemmt so in den Markt hinein. Und genau das ist dann auch das Problem mit den Preisen. Also es werden immer irgendwelche Projektleiter, Projektleiterinnen, Studenten, Studentinnen finden, die halt für einen geringen Lohn die Assistenz übernehmen, und man selbst als ausgebildet, als auch mit schon Arbeitserfahrung auf dem Markt stehende Person, die ja auch dann ein gewisses Gehalt gerne fordert, kommt dann vielleicht auch nicht weiter. Und dazu ist es auch gut zu sagen so, ja, hier Franziska, ich habe von dem und dem oder der und der gehört, die braucht Hilfe, ich würde jetzt das und das Gehalt irgendwie einfordern. Wie siehst du das? Und dann im Zweifel wird man vielleicht abgelehnt, ne, weil dann wieder irgendein Studierender um die Ecke kommt. Aber je häufiger man das macht, vielleicht desto mehr bringt es dann was.
Ja, ich glaube, dass du natürlich in diesem Markt werden sowieso nur beschissene Gehälter bezahlt. Ich denke, das zieht sich auch hoch. Ich meine, denke mal, in den Führungsetagen ist es dann wie immer was anderes. Und da kommen wir darauf zurück, dass es da einfach natürlich noch viel zu wenig Frauen in verantwortungsvollen Rollen gibt. Wir hinken da tatsächlich in so einem vermeintlich progressiven Feld wie der Kunst sicherlich weit hinterher, auch anderen Branchen weit hinterher. Weil Frauen natürlich auch ganz bewusst wahrgenommen werden. Ich glaube, wenn man diese Themen anspricht und wir uns jetzt darüber unterhalten, ich glaube, dann sagen viele Leute erstmal, wenn sie das sehen, Saloon Hamburg, ist das eigentlich notwendig? Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, weil ich sehe doch genug Frauen in der Kunst, Galeristinnen, und da war ich noch.
Nee, es sind diejenigen, die Aufsicht machen.
Und das ist auch nur nicht die Kuratoren. Und es ist auch immer nur bis auf eine bestimmte Ebene so. Und da, wo es dann vielleicht auch interessant und spannend werden würde, da sind sie halt nicht mehr.
Also ich glaube, es ist einfach so ein generell gesellschaftliches Ding, dass wir halt zum Beispiel im Kindergarten bei den Erziehern einen sehr hohen Frauenanteil haben. In der Grundschule gibt es dann schon den einen oder anderen Mann, und im Gymnasium die Mathelehrer sind überwiegend männlich. Und an der Uni wird es dann irgendwie noch viel maskuliner, was so dieses Lehrpersonal angeht. So, das nach oben ist halt irgendwie immer weniger wird. Das hat natürlich auch solche ich sag mal Gründe wie die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das ist etwas, worüber wir auch schon gesprochen haben und uns ausgetauscht haben, wie das einzelne Mitglieder hinbekommen, die Kinder haben, die schon erwachsen sind, oder Kinder haben, die klein sind, oder überlegen, vielleicht gerne Kinder zu haben, inwiefern das möglich ist. Und scheinbar ist die einzige Möglichkeit wirklich ein Zusammenarbeiten mit dem Partner. Also so diese Trennung, die Frau kümmert sich um die Kinder und der Mann schafft das Geld ran, dann funktioniert es nicht weiterhin irgendwie kunsthistorisch oder künstlerisch tätig zu sein. Also alle Positivbeispiele, die wir kennengelernt haben, funktionieren nur darüber, dass die Partner möglichst 50-50 reinteilen. Und ich finde das ganz toll, dass es diese Beispiele gibt. Und ich kann echt nur alle ermuntern, sich entsprechend bei der Partnerwahl sehr genau umzugucken, mit wem sie 50-50 arbeiten können. Aber das halte ich für ein Modell, was wirklich funktionieren kann. Und insofern, vielleicht war das bei Marina Abramović noch so, dass sie gesagt hat, okay, es geht nicht mit Kindern. Aber wenn man sich dann andere Künstlerinnen heute anschaut, da ist es durchaus möglich. Also
das muss ja auch gehen.
Ja.
Wir brauchen ja auch Künstlerinnenkinder und nicht nur Künstlerkinder. Ja, ich weiß aber, was du meinst. Das ist in jedem Bereich ja irgendwie das Problem. Und wir sind natürlich eine sehr offene und aufgeklärte Gesellschaft, in der das nach außen auch immer so aussieht. Aber ich weiß auch, dass nicht jedes Beispiel da funktioniert.
Na klar.
Aber das ist ja ein großes gesellschaftliches Thema, von dem ihr euch einen kleinen Land, Teil rausgenommen richtig. Habt, um den zu betrachten und da vielleicht, und das ist ja, also wie gesagt, ich glaube, ihr habt dann auch eine ganz große Aufgabe vor euch. Du hattest vorher schon gefragt, warum ich euch überhaupt hier einlade, was mein Interesse ist. Das ist genau mein Interesse an so einer Runde, an so einem Podcast, eben rauszufinden, egal wie bewusst oder unbewusst mir das vorher ist, sondern im Gespräch auch einfach rauszufinden, wo sind denn so Punkte, wo kann man denn tatsächlich was verändern? Also als ich mit der Barbara Löde hier zusammengesessen habe im Podcast, die hat ja unter anderem dieses Buch gemacht über den queer-feministischen Punk. Also die ist da sehr aktiv, was das Thema angeht. Und da kommt natürlich auch das Thema, warum so wenig Frauen in den Ausstellungen sind. Und da habe ich natürlich auch als erstes mal drüber nachgedacht, sag mal, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Ich kann mich immer damit rausreden, dass wir relativ wenig machen, aber dafür, dass ich das seit 16 Jahren mache und wahnsinnig viel auch Ausstellungen gemacht und mit vielen Künstlern zusammengearbeitet habe, sicherlich nicht in dem Maße, wie das heute Galerien machen, die tauschen die Künstler jede Woche quasi gefühlt aus, aber also viele, ne, so mit diesen riesengroßen Gruppenausstellungen, aber es sind natürlich schon eine Menge Künstler und Künstlerinnen zusammengekommen. Ich habe aber auch tatsächlich in der Vergangenheit ganz oft auch schon mal eine Künstlerin in Anführungsstrichen verloren, nicht an eine bessere, berühmtere, größere Galerie, sondern eine Galerie, die auch von einer Frau geführt wurde. Und das nicht was mit unserem Verhältnis zu tun hat, sondern weil die Ausstellungsqualität auf einmal eine ganz andere war. Also ich will mein Geschäft nicht schlecht machen, wir machen das hier schon sehr gut und sehr sorgfältig mit dem Hinweis, aber auch mit Hintergrund und mit Haltung, aber das ist, zum Beispiel gibt es ein gutes Beispiel, die Anne Scherer hat in Köln vor vielen Jahren eine Galerie aufgemacht, die heißt die Kunstagentin. Also ich glaube, wenn ihr in Köln sowas aufmacht, dann solltet ihr mal mit Anne sprechen. die sich da mit ganz viel Kraft auch an so einer kölschen Männergesellschaft in dem Galerienbereich abgekämpft hat. Das ist in Köln, formal, ich bin Kölner, aber...
In Köln gibt es schon BAM. Das ist ein Pendant, also es ist auch ein Frauennetzwerk in der bildenden Kunstszene. Mit dem haben wir inzwischen auch schon Kommunikation gehabt. Das hat ist nicht mit dem Saloon verquickt, sondern ist eine Parallelentwicklung, aber auch da gibt es quasi schon Austausch, um da nicht nur lokal im Prinzip unterwegs zu sein, sondern eben darüber auch hinaus. Mhm.
Ja, um das nur ganz kurz abzuschließen, und wir haben gemeint, also sie hat mir irgendwann eine Künstlerin empfohlen, die heißt Julia Benz, mit der haben wir auch zusammengearbeitet, wir haben eine sehr schöne Ausstellung mit Julia gemacht, aber immer wenn Anne mit Julia Ausstellung gemacht hat, waren die einfach nochmal, die waren einfach nochmal einen Tacken besser, wo ich gesagt habe, die hätte ich auch gerne hier gehabt, nicht jetzt unbedingt, was die Bilder oder die Bildqualität haben, aber also ihr versteht das ja, so eine Ausstellung funktioniert ja nicht nur durch die Bilder, die an der Wand hängen, sondern auch das Drumherum. Wie ist das Ganze aufgebaut? Wie es fängt mit den Texten an? Das geht bis über den Empfang der Leute quasi. Und da fand ich schon einen großen Unterschied. Darum plädiere ich ja auch immer dafür, wenn man so eine Galerie aufmacht, dass man idealerweise versucht, relativ schnell mal aus seiner eigenen, ganz eigenen Sicht rauszukommen. Früher war das nicht so gang und gäbe, dass man sich, da gab es diesen Begriff der Kuratoren, Kuratorin noch nicht so wirklich. Mm. Aber mit der Lavinia Rosen habe ich das ja auch hier festgestellt. Die erste Ausstellung, die wir zum Test mal, wo ich sie habe kuratieren lassen und ihr relativ frei, eigentlich total freie Hand gegeben habe, sogar was die Kunstrichtung angeht, die sie hier gezeigt hat, die gar nicht zu uns passte. Das war eine unglaublich schöne und erfolgreiche Ausstellung, die sie hier gemacht hat, einfach weil mal so ein komplett anderer Blickwinkel kommt und das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Mhm. So, ne? Und ich glaube schon, dass diese Unterschiede da einfach noch viel mehr rausgearbeitet werden müssen. Und wenn wir in so einem Gespräch ein bisschen was dazu beitragen können, dann ist das ja schon mal was. Ich frage mich nur, warum ihr euch gefragt habt, warum ich euch einlade, weil das hätte ich auch sagen können, ja, super. naja gut, man kennt sich auch nicht. Das ist ja auch mal ganz gut. Der Vorteil ist, wenn man sich bei sowas vorher schon zu lange bespricht, dann kann so ein Podcast auch langweilig werden für die Anne.
Vielleicht, ja.
Ja, ja, die Eigenwahrnehmung, die Fremdwahrnehmung sind einfach andere. Und deswegen interessiert uns das natürlich, warum andere Leute sich für unser Netzwerk interessieren, wenn es ein Arbeitsnetzwerk für Frauen ist. Warum ist das auch spannend für Männer?
Also wie gesagt, ich bin natürlich klar darüber auch auf euch gestoßen, weil die Lavinia von mir davon erzählt hat, dieses Jahr, als sie zu euch gestoßen ist.
Ja.
Genau.
Ja.
Und vorher schon sehr aktiv nach, glaube ich, nach sowas gesucht hat, wo man auch einfach gut netzwerken kann in dieser Stadt.
Anne-Simone Krüger ist ja auch bei uns im Netzwerk, genau, mit der du ja auch schon den Podcast gemacht hast.
Genau, wir haben gerade einen aufgenommen, der kommt kurz vor Weihnachten. Nochmal so ein Jahresrückblick zusammen mit dem Ralf Krüger. Und dann bin ich tatsächlich, man weiß natürlich nie, wie die Algorithmen funktionieren. Ganz viel von euch kam auf einmal durch meinen, ne, Feed, so.
Sehr schön.
Ich glaube einfach, dass das ein interessanter Blickwinkel ist, den auch nicht viele Leute bekommen. Also ob es jetzt Männer oder Frauen oder egal was man und wer man ist, man kriegt oft diese Einblicke nicht. Und das ist ja bei der Kunst immer was ganz, ganz Wichtiges. Ich mache hier selten, aber ab und zu gibt es hier Führungen von Dozenten, die die Galerie gut finden und hier mal mit ihren Studenten durchgehen. Das sind eigentlich immer ganz besondere Highlights, weil man hier in so einen Raum kommt, der ganz besonders ist und mit dem auch ganz viel Leben und Atmosphäre ist. Das kriegst du aber nur, wenn du tatsächlich herkommst und hergeführt wirst. Und ihr habt ja jetzt bei den Veranstaltungen, so, die ihr macht und den Atelierbesuchen oder so, den macht, habt ihr nun auch eine ganz große Intimität, die nicht so wäre, wenn ihr einfach nur einladen würdet und dann kommen 20 irgendwelche Leute mit. So also nur Klassenverband, wenn ich eine Schulklasse habe zum Beispiel, da mag die Hälfte sich nicht wirklich dafür interessieren und vielleicht auch nicht so wahnsinnig aufmerksam sein, aber es ist ein Klassenverband und man merkt das immer, dass die irgendwas gemeinsam haben. Die hatten gemeinsamen Unterricht, die haben gemeinsames Interesse und sei es nur mal rauszukommen, das kann ja auch schon reichen. Wenn man dann da mit denen spricht, dann hat das, finde ich, immer eine ganz besondere Qualität. Weil, also, was ist denn für euch so ein Highlight des Jahres gewesen, was ihr mit eurem relativ jungen, wie nennt man das, Chapter
gemacht habt? Oh wow, da gab's einige, aber ein wirklich großes Highlight, was auch weitergeführt wird, glücklicherweise, ist der Saloon Exchange unter den Städten.
Okay.
Und da wir noch sehr jung waren und in der Zeit, wo wir uns gegründet haben, quasi zwischen den anderen drei Städten schon die Planung stand, hatten wir das besondere Glück, als Hamburger Saloon einfach mit nach Berlin fahren zu dürfen und dort das Programm mitmachen zu können. Und es war wirklich so, dass, wie gesagt, Berliner Saloon-Mitglieder waren in Paris und in Wien und eben andersrum auch. Und dann hat man eben vor Ort, geht darum, dass man eben die Stadt kennenlernt, die Szene dort kennenlernt, mit anderen Saloon-Mitgliedern in Kontakt kommt. Und das hat meiner Meinung nach schon sehr gut für das erste Mal funktioniert. Mhm. Und wir sind bereits in die Planungsphase für das nächste Jahr eingestiegen, wo dann auch Mitglieder hier nach Hamburg kommen aus anderen Städten. Mhm. Und das soll eben auch, also unser Netzwerk funktioniert auf zwei Ebenen, auf der lokalen in Hamburg, aber eben auch auf der übergeordneten, hoffentlich irgendwann internationalen Ebene, dass wir auch unter den Städten Austausch haben und sagen können, ach Mensch, ich hätte gerne noch aus Wien und Berlin die und die Künstlerin oder ich würde gerne bei der Kuratorin anschließen.
Mein Traum ist ja immer noch so ein bisschen, dass wir als Saloon ein Pendant zum Lions Club in seiner Dichte erzeugen irgendwann.
Ja, gut, ich meine, das Potenzial hat das ja vielleicht nicht unbedingt Lions Club, aber ich weiß gar nicht, ob das so erstrebenswert ist. Aber,
nein, ich meine jetzt einfach nur von der Reichweite her.
Ja, die Reichweite. Aber das ich weiß, also ich glaube, dass das also in beide Richtungen halt auch gut funktionieren kann, wenn sich so eine lokale Szene halt dann auch ein bisschen so auf euch mal zurückgreifen kann. Ihr seid ja auch eine wertvolle Ressource. Also ihr habt eine Menge Informationen und eine Menge Know-how. Also ich werde euch bestimmt irgendwie demnächst auch irgendwann mal nerven, was so ein paar Themen angeht, die vielleicht auch für mich eine Rolle spielen können als Galerist. In dieser Stadt?
Also wir sind tatsächlich auch schon ein, zwei Mal angeschrieben worden oder kontaktiert worden von Leuten, die gesagt haben, wir suchen nach jemandem, der, die, das und wir haben keine Ahnung, wen wir fragen können. Mhm. Und dadurch, dass wir eben jetzt mit der Internetseite und auf Facebook und auf Instagram unterwegs sind und so weiter, sind wir auf einmal, eröffnen wir eine Sichtbarkeit als Ansprechpartner und können natürlich auch diese Anfragen dann entsprechend in unser Netzwerk weiterleiten. Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen. Also nicht nur Querverbindungen innerhalb dessen, sondern eben auch von außen nach innen. Und was du am Anfang sagtest, Charlotte, mit der Sichtbarkeit, manchmal hilft es den Mitgliedern auch schon, wenn sie sagen, ich würde mich gerne da und da bewerben und ich setze in meine Bewerbung mit rein, dass ich Mitglied des Saloon bin. Und das kann sich schon positiv manchmal auswirken, dass man wie so eine Art Institution in Anführungsstrichen auch im Hintergrund hat und dann sagt, ach ja, Saloon und so weiter. Also wenn man in Berlin mal fragt, wer so Tina Sauerländer und den Saloon kennt, also es ist definitiv inzwischen eine sehr bekannte Institution und auch wenn man da in Galerien unterwegs ist und so weiter, in der aktuellen Kunstszene auf jeden Fall. Und das ist ja immer wieder auch die Erfahrung, wenn man alleine unterwegs ist, ist es deutlich schwieriger, zum Beispiel auch, wenn wir in diesen Bereich kommen, vielleicht Gelder zu akquirieren, als wenn man eine Institution im Rücken hat. Und das ist auch nochmal die Idee, also wir wollen erst den Saloon so ein Stück weit aufbauen und dann dieses Potenzial, was wir haben, auch wirklich an verschiedenen Schnittstellen nutzen. Also wie du vorhin sagtest, vielleicht könnt ihr irgendwann an die Uni gehen und mal einen Kurs geben. Vielleicht können wir intern auch noch mal ein paar tolle Veranstaltungen thematisch aufgestellt auf die Beine setzen. Also da gibt's so ein paar Ideen. Das ist noch nicht ganz so konkret. Ein, zwei Sachen, da haben wir schon mal testweise was ausprobiert. Aber das kommt in den nächsten Jahren, glaube ich, noch verstärkt und da sehe ich viel Arbeit, aber auch viel Spaß bei der ganzen Geschichte. Ich glaube, da wird was Großes draus werden.
Gibt's schon eine Saloon-Jahresausstellung? Das wäre auch mal was. Den Mitgliedern, dass man darüber nachdenkt, dass man mal eine eigene Ausstellung macht, gibt es in Berlin bestimmt schon, oder?
In Berlin gibt es das schon, genau, tatsächlich. Ich denke, dass Franziska und ich einfach gerade noch wirklich uns in unsere Rollen einfinden müssen. Aber genau, wir haben ja jetzt schon einen ganz schönen Pool an Künstlerinnen auch dabei. Also das Schöne ist ja auch, natürlich sind wir jetzt im Kern ein Frauennetzwerk, aber wir verschließen uns ja nicht und wir haben auch ganz viel Bock, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, sehr gerne auch mit Männern. Also wir sind da irgendwie nicht radikal ablehnend. Und alleine dadurch, dass man beispielsweise eine Künstlerin in einem Atelierhaus, in einem Künstlerhaus kennenlernt und dann sitzen hat, hat man ja sofort auch da die Fühler wieder drinne und kann gucken, welche Positionen sind da. Vielleicht kann man da dann auch Querverbindungen wieder herstellen. Und wir versuchen auch durch ein- oder zweimal im Jahr geöffnete Veranstaltungen auch Freunde und Freundesfreunde sozusagen mit anzusprechen. Leute, also wir haben bereits auch Anfragen bekommen von Leuten, die Kunst interessiert sind, aber halt nicht im Kunstsektor arbeiten. Die können wir natürlich jetzt in unser Arbeitsnetzwerk nicht aufnehmen, weil wir uns eben um bildende Kunst kümmern und halt um alle Arbeitsfelder, die sich da drum herum paaren. Aber wir möchten natürlich auch gerne offen sein und daher versuchen wir ein offenes Sommertreffen in irgendeiner Art und Weise immer zu gestalten und auch zum Winter, genau das wird jetzt eher in Januar, Februar fallen, sind wir am Überlegen, ob wir noch eine offene Veranstaltung machen, um eben auch andere Leute mit einzuladen und kennenzulernen.
Ja.
Genau.
Ja, das klingt auf jeden Fall alles sehr gut. Ich habe zum Abschluss nochmal eine persönliche Frage. Jetzt ist halt die Frage, wer von euch die zuerst beantwortet. Der andere hat den Vorteil, dass er länger drüber nachdenken kann. Ist aber nichts Schlimmes. Das klingt, ich mache da jetzt mehr draus, als es ist. Aber warum eigentlich Kunst? Also wo kommt das bei euch persönlich her, dass ihr irgendwann in eurem Leben entschieden habt, das ist die Kunst und nichts anderes?
Ich aus meiner Perspektive muss sagen, ich bin da so ein bisschen reingeschlittert und hängen geblieben. Weil es irgendwie so ganz viele Lebensfelder und auch gesellschaftspolitische Felder reflektiert und absteckt und abdeckt und man ständig in Kontakt mit anderen Personen ist und dadurch aber auch eben mit ja, lebensweltumfassenden Themen wieder konfrontiert wird. Ja. Genau.
Du hattest vorhin hier erzählt, dass es viele Künstler gibt, die auch Musikinstrumente spielen, und du hast ja selber ja auch eine Menge Gitarren stehen. Mhm. Ich selber bin der Musik auch sehr verbunden und habe mich eine Weile lang erstmal in der Musik orientiert und dann festgestellt, einfach, dass mir die Kunst fehlt, und dann quasi zur Kunst gewechselt. Also das, ganz viele Leute, die Kunstgeschichte studieren, haben ja einen Kunstleistungskurs gewählt. Bei mir war es so, ich habe Kunst abgewählt und habe erstmal Musik gemacht. Und habe dann, als ich die Schule verlassen habe, festgestellt, nee, irgendwie Musik kann ich vielleicht noch nebenbei machen, aber ich brauche Kunst.
Ja, sehr schön, ne? Schöne Antworten. Ich danke euch dafür. Ich danke euch auch dafür, dass ihr gekommen seid. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas auf euren Zetteln stehen, was ihr loswerden möchtet, dann, wir haben hier kein Zeitlimit oder kein Werbeblock.
Ja, wir möchten uns ganz herzlich bedanken. Wir haben uns gefreut, aber trotzdem eben auch gefragt, warum du uns gerne hier in deiner Reihe hast. Und es war ein sehr schönes Gespräch, fand ich, von meiner Seite aus.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht als Abschluss noch den Hinweis darauf, manchmal findet man im Stadtraum den ein oder anderen Sticker. Saloon Hamburg, Saloon Berlin. Wer einen ungeklebten Sticker findet, kann den gerne irgendwo hin stickern. Da gibt es bestimmt noch jede Menge Platz.
Helium Talk. Helium Talk.